Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen. Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Ich bin Alexander Soyer. Und Film heißt in diesen Tagen in Berlin Berlinale. Heute hat sie begonnen. Sigourney Weaver, Star des Eröffnungsfilms My Salinger Year auf dem roten Teppich, die Jury unter der Leitung von Jeremy Irons und natürlich auch das neue Berlinale Chefteam Marco Chatrian und Mariette Rissenbeck. Und natürlich geht es heute in Abgedreht fast ausschließlich genau darum, was uns in den nächsten anderthalb Wochen auf der Berlinale erwartet. Fast, weil es natürlich auch ein ganz normales Kinoleben diesseits des großen Festivals gibt und Filme, die ohne roten Teppich und regulär in die Kinos kommen. Bevor es also nur noch um die Berlinale geht, hier erstmal die wichtigsten Neustarts der Woche im Überblick. Limbo, auf Deutsch der Limbus, bedeutet Vorhölle, Zwischenwelt, Treffpunkt verlorener Seelen. Und in Tim Dünnschedes Spielfilmdebüt ist dieser Ort eine illegale Faustkampf- und Wettarena in einer alten Fabrikanlage. Hier treffen die drei Seelen dieser Geschichte aufeinander. Die idealistische Anna, die auf verdächtige Machenschaften in ihrem Finanzunternehmen gestoßen ist. Da ist Carsten, der als verdeckter Ermittler arbeitet und ein Geldwäschenetzwerk infiltrieren soll. Und da ist Ozzy, Carstens Eintrittskarte zur Unterwelt, gespielt von Martin Semmelrogge, der an diesem Abend seine große Chance wittert, endlich nicht mehr nur Handlanger zu sein.
Ich pack das alles nicht mehr. Ich will raus.
Was hast du vor mit dem ganzen Geld, das wir bald machen werden?
Wir reden hier von Beträgen im dreistelligen Millionenbereich.
Was, ich stell mich heute in Wiener vor.
Alle drei wollen auf ihre Art und Weise raus aus diesem Leben. Sie alle treffen in dieser gefährlichen Nacht aufeinander, in der nicht nur im Ring mit nackten Fäusten ums Überleben gekämpft wird. Limbo führt diese drei Handlungsstränge spannend zueinander und lässt sie elegant ineinander greifen. Dass all das in einer einzigen anderthalbstündigen Einstellung gedreht wurde, wie ein choreografiertes Theaterstück an verschiedenen Filmsets, das ist in diesem Fall nicht nur eine Spielerei, sondern entwickelt einen reizvollen Sog und man hat dadurch tatsächlich manchmal das Gefühl, dabei zu sein. Limbo. Der Ruf der Wildnis nach Jack Londons Abenteuerklassiker ertönt nun mittlerweile schon in der 9. Verfilmung auf der großen Leinwand. Diesmal mit Harrison Ford und Omar Sy in den menschlichen Hauptrollen und einem am Computer animierten riesigen und gleichzeitig treuäugig süßen Hund. Dieser am Anfang völlig verzogene Buck wird aus seiner heilen Haushundewelt in die harte Schlittenhunde-Realität Alaskas verschleppt und entdeckt dort seinen inneren Wolf.
Was hältst du von einem Abenteuer? Jenseits aller Wege. Wir ziehen los. Du und ich. Dahin, wo noch nie jemand war. Und sehen mal, was wir finden.
Aus der durchaus realistischen und erwachsenen Jack-London-Vorlage ist diesmal ein kitschiger und völlig missratener Kinderfilm entstanden. Eine Geschichte, die den Ruf der Wildnis nachempfinden lassen will, dies aber mit miserablen Computertricks, animierten Kuschelhunden und Landschaftsbildern aller Malen nach Zahlen aus der Retorte tut. Hier wirkt einfach nichts echt. Nicht die Schauspieler, nicht die tierischen Helden und schon gar nicht der Ruf der Wildnis. Trauer, Verzweiflung, Wut und die Suche nach einem Schuldigen. Das treibt den Kleinstadtpolizisten Ingi Mündür an, nachdem er seine Frau bei einem Autounfall verloren hat. Das isländische Drama Ein weißer, weißer Tag beschreibt seine Suche nach einem Ausweg in dieser Zeit, in der ihm nur seine Enkeltochter ein wenig Halt gibt.
Opa, erzählst du mir eine Geschichte?
Eine Geschichte? Eine schöne oder eine gruselige?
Schön und gruselig trifft es gut, denn genau das ist ein weißer, weißer Tag. Eine Trauermeditation in eindrucksvollen und spannend komponierten Bildern. Am Anfang ein Schicksalsschlag, in der Mitte ein Abgrund aus Schuldgefühlen und Schuldsuche. Und am Ende kommt man mit Ingi Mündür wieder heraus aus diesem dunklen Tunnel der Gefühle. Ein weißer, weißer Tag. Die wichtigsten Neustarts kurz vorgestellt. Und damit kommen wir zur Berlinale und bleiben für den Rest der Sendung auch dabei, sowie auch in den nächsten Abgedreht-Ausgaben die 70. Berlinale. Einerseits Jubiläumsausgabe, andererseits Neustart unter neuer Leitung von Marco Chatrion und Mariette Rissenbeek, die mein Kollege Jakob Bauer vor ein paar Tagen und mitten im Endspurt zum Auftakt der Berlinale zum Interview getroffen hat.
Herr Chatrion, was ist denn Ihre Vision für die Berlinale?
My way of picturing the Berlinale is like a big painting with different colors.
Ich stelle mir die Berlinale als ein großes Gemälde mit unterschiedlichen Farben vor. Und mein Ziel ist es, alle Farben, die es gibt, in diesem Gemälde unterzubringen. Die Zuschauer machen sich ja dann ihr eigenes Bild. Insofern, ich habe nicht ein Ziel. Ich glaube, die Berlinale ist so groß und so divers, dass wir offen sein und so unterschiedliche Filme wie möglich zeigen müssen, weil auch das Publikum so divers ist.
Sie haben jetzt diese neue Sektion Encounters eingeführt für, Zitat, strukturell und ästhetisch wagemutige Arbeiten. Aber die finden wir ja auch im Wettbewerb. Wie wichtig ist Ihnen überhaupt eine Trennschärfe?
It is always a matter of balance. So on the one hand, it is very important when you have such a big film festival with.
Es geht immer um die Balance. Auf der einen Seite ist es bei einem so großen Festival mit so vielen unterschiedlichen Sektionen wie der Berlinale wichtig, eine Richtung vorzugeben, damit die Zuschauer und vor allem die Presse mehr oder weniger wissen, was für einen Film sie sehen werden. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass jede Sektion ein bisschen von dieser Vielschichtigkeit zeigt, die das Kino ja auszeichnet. Wir haben Encounters ins Leben gerufen, weil wir das Gefühl hatten, dass es einen Raum für Filme braucht, die aus der Hüfte geschossen sind. Aber uns ist bewusst, dass manche Wettbewerbsfilme in Encounters laufen könnten und andersherum. Am Ende hat ein Festival ja auch etwas Verspieltes. Wir müssen das nicht leugnen und daher ist es für mich vollkommen okay, wenn das Publikum oder die Presse sagt, dieser Film ist so gut, der hätte in den Wettbewerb gehört.
And therefore I'm totally fine if the press or the audience say, oh, this film is so good, it should have been in competition.
Dann ziehen wir die Linse jetzt mal wieder ein bisschen auf. 70 Jahre Berlinale, dieses Jubiläum fällt in Ihr erstes Jahr zumindest. Wie schwer fällt es Ihnen, dieses Jubiläum zu feiern, wo Sie selber noch nicht mal ein ganzes Jahr hier als Chefs dabei sind, vielleicht Frau Rissenbeek?
Also einmal kenne ich die Berlinale, glaube ich, schon seit wahrscheinlich 87 oder 88, als ich für einen Berliner Verleih, Tobis Film, gearbeitet habe und wir die Plattform der Berlinale immer genutzt haben, um Filme zu bewerben, die wir dann anschließend ins Kino gebracht haben. Daher war das eher so ein Nachhausekommen, als ich im Juni die Berlinale zusammen mit Carlo übernehmen konnte. Und natürlich ist ein 70. Jubiläum dann gleich ein sehr großer Paukenschlag. Aber es ist auch die Möglichkeit, nochmal einen Blick zurückzuwerfen, aber auch einen Blick nach vorne zu werfen und unsere eigenen Gedanken zu machen.
Mariette Rissenbeek. Mit ihr und ihrem Kollegen Marco Chatrion hat mein Kollege Jakob Bauer gesprochen. Zeit für einen Blick nach vorn, aber auch für einen Blick zurück. So hat es Mariette Rissenbeek beschrieben. Zeit also für einen Blick zurück auf die Geschichte der Berlinale, auch von Inforadio Kulturreporterin Nadine Kreuzhaler.
1951. Rebecca, der neue Thriller von Hitchcock, eröffnet die ersten internationalen Filmfestspiele von Berlin. Nicht im kalten Februar, sondern im Sommer, am 6. Juni. Die Berlinale, sie bringt der Stadt in Trümmern ein bisschen Glamour und Glanz.
In den großen viermotorigen Maschinen schweben die Stars und Sterne der internationalen Filmprominenz hernieder.
6 Jahre nach Kriegsende hat der Wiederaufbau gerade erst begonnen.
Gute Festspiele setzen 4 wichtige Punkte voraus. Das sind gute Filme, eine Gruppe von großen Weltstars, eine gute Organisation und das notwendige Geld.
Alfred Bauer, erster Chef der Berlinale. Damals wusste noch niemand oder wollte es nicht so genau wissen, was jetzt pünktlich zum 70. Geburtstag bekannt wurde. Alfred Bauer war ein Nazi-Funktionär, hochrangiger und einflussreicher als bisher bekannt.
Aber gewinkt wird trotzdem nochmal.
Damals, in den 50ern, ist die Welt noch in Ordnung.
Wenn die Leute da am Kurfürstendamm vorbeigehen, die Weiber mit den Kurven da, und na ja, so ist das, so ist das.
Der Kudamm in West-Berlin wird zur Festivalmeile. Die Berlinale mausert sich zu einem weltweit beachteten Erste-Klasse-Festival in Konkurrenz zu Cannes und Venedig. Immer schon war sie auch politisch, gegründet auf Initiative der Briten und Amerikaner in der Sektorenstadt, als Fenster zur freien Welt. Anfangs unter Ausschluss sozialistischer Länder. Im Laufe ihrer Geschichte gerät die Berlinale noch oft zwischen politische Fronten. Okay, von Michael Verhoeven, 1970 läuft er im Wettbewerb.
Dieser Film spielt in Vietnam. Die Geschichte hat sich in Wirklichkeit zugetragen.
Der Film sorgt für Streit in der internationalen Jury unter dem Vorsitz des US-Amerikaners George Stevens. Sie tritt geschlossen zurück. Das Festival wird abgebrochen. Einmalig in 70 Jahren. Seit 1971 gehört das Internationale Forum des jungen Films, einst als Gegenveranstaltung gegründet, zum Festival. 1977 löst Wolf Donner Alfred Bauer als Berlinale-Chef ab. In nur 2 Jahren Amtszeit verändert er einiges. Er verlegt die Berlinale vom Sommer in den Februar und führt ein Kinderfilmfest ein. 1980. Moritz de Hadeln kommt und bleibt für 20 Jahre. Brite und Schweizer ist er, zu Hause in mehreren Sprachen. Der stille Fels in der Brandung. Das muss er auch sein, denn von Anfang an schlägt ihm harte Kritik entgegen. Kein Profil, die Sektionen zu unübersichtlich. Kein Interesse am deutschen Film. Stattdessen bevorzuge er amerikanische Majors.
Ja, wenn ich alle diese negative Punkte höre, dann muss ich bitte, ob sie eine Pistole haben, dass ich mich schießen kann.
1990 dann die ersten Filmfestspiele nach dem Mauerfall. 10 Jahre später, die Berlinale zieht an den Potsdamer Platz an ihrem 50. Geburtstag. Dann kommt 2002 Dieter Koslik. Ein neuer Sound zieht ein. Dieter Koslik, ein Entertainer, einer, der gute Laune zum Motto macht, sein Markenzeichen, ein roter Schal und schwäbelndes Englisch. Koslik holt Weltstars auf den roten Teppich, wie schon seine Vorgänger. Für sie ist er einfach der Dieter.
Weil sie Dieter einfach nicht aussprechen können. Ich sage immer Dieter like Peter, dann sagen sie aber trotzdem Dieter.
Einer konnte es doch, Mick Jagger.
I'd like to thank Dieter Koslik.
2008 kamen er und seine Rolling Stones nach Berlin mit dem Konzertfilm Shine a Light von Martin Scorsese.
Endlich, sie sind da, alle vier. Mit
überhaupt die Stars. Sie sind in den letzten 70 Jahren gerne und zahlreich angereist. Gary Cooper, Jean-Paul Belmondo, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio. Alle waren sie da.
Die 70-jährige Geschichte der Berlinale, ein Beitrag von Nadine Kreuzhaler. Johnny Depp, Hillary Clinton, Kate Blanchett, das sind ein paar der Stars, die in diesem Jahr zur Berlinale kommen. Und natürlich auch Sigourney Weaver, die die Hauptrolle im Eröffnungsfilm der Berlinale spielt. My Salinger Year, der allerdings nicht im Wettbewerb läuft, sondern in der Berlinale Special Gala Reihe. Mein Kollege Harald Asel hat My Salinger Year gesehen.
Jeden Tag schreiben, wenigstens 15 Minuten am Morgen. Diesen Rat gibt ungefragt der Kultschriftsteller Salinger am Telefon der jungen Joanna. Die sitzt in der für ihn zuständigen New Yorker Literaturagentur und hat seine Fanpost mit abwimmelnden Standardbriefen zu beantworten. Es ist Mitte der 90er. In diesem Büro scheint die Zeit seit Salingers letzter Veröffentlichung stehen geblieben zu sein. Computer sind verpönt, dafür muss die junge Frau sich mit Schreibmaschinen und Diktaphonen herumplagen. Alles überwacht von einer strengen Chefin, Prototyp erfolgreiche Literaturvermittlerin, die erst allmählich hinter ihre Fassade schauen lässt. Ja, Sigourney Weaver kann das. Wie auch die weiteren Personen ihrer Firma so typgenau besetzt sind, dass wir immer schon im Voraus ahnen, wie sie wohl reagieren und was sie sagen. Auch anderes ist vorhersehbar. Der bärtige Nachwuchsautor etwa, mit dem Joanna in ein sehr einfaches Apartment zusammenzieht und von dem sie sich am Ende wieder trennt. Da plätschert der Film dann, vor allem gegen Ende, recht weich gezeichnet dahin. Auch denke ich mir, so naiv im Blümchenkleid kann doch das Mädchen vom Lande gar nicht sein. Was den Film hingegen überraschend und anrührend macht, sind die Salinger-Leser, die sich aus den Fanbriefen in Joannas Alltag hinein materialisieren. Im Überlandbus vor ihr sitzt zum Beispiel ein Holden Caulfield-Wiedergänger von heute. Wie wirkmächtig der Fänger im Roggen das Gefühlsleben und Weltverständnis ganzer Generationen immer wieder auszudrücken half, wie dieser Erfolg zugleich mit der Grund für die Geheimniskrämerei um den Autor war, das lässt sich daraus gut ablesen. Apropos Geheimniskrämerei. Wenn der Kultautor doch mal im Bild auftauchen muss, dann sehen wir ihn nur von hinten oder seitlich verdeckt. Wäre das ein Wettbewerbsfilm, würde ich dem Darsteller wenigstens einen Trostbären zusprechen. Und so gehen wir beschwingt, aber nicht übermäßig gefordert aus dem Kino, ein Eröffnungsfilm der Berlinale, der nicht gerade die Wucht ist, aber uns auch nicht schon mit all dem Elend der Welt konfrontiert, das wir die nächsten Tage wohl noch sehen werden.
Harald Asel über My Salinger Year. Und ab morgen geht es dann auf der Berlinale auch im Wettbewerb so richtig los und auch mit der Inforadio Berlinale Berichterstattung. Die wichtigsten Filme, die wichtigsten Stars und alles Wichtige drumherum hier auch im aktuellen Inforadio-Programm. Das war's mit Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich in den Berlinale-Trubel Alexander Soyer.
Inforadio Abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.